und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimenlai und damit auch willkommen zur letzten Episode der Roadshow aus Hangzhou und auch der letzten Episode aus Hangzhou für dieses Jahr, denn ich will absolut nicht ausschließen, dass ich hier sehr bald nochmal zurückkomme. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe schon wieder China-Pläne. Für mich wird es ja jetzt erstmal weitergehen nach Shanghai und dann im Anschluss nach Deutschland und dann zurück nach China. Dazu aber dann mehr. Ich denke mal, das Yangtze-Delta ist dann für mich für dieses Jahr erstmal durch. Wobei, naja, ich würde nicht ausschließen, dass ich hier im Zug nochmal runterkomme, wenn sich irgendwas geschäftlich sozusagen aufzwängt. Und ich nehme diese Folge jetzt auch relativ zeitnah zu der anderen auf, einfach weil es noch so präsent ist, diese Roadshow. Ja, macht ja keinen Sinn, dass ich das ein paar Wochen später aufnehme. Ich wollte es aber thematisch einfach ein bisschen distanzieren. Nicht thematisch, zeitlich. So, ja. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt hier die Tage auch so ein bisschen mehr ans Hotel oder an, na, ist im Prinzip Apartment-Hotel, so eine Mischung hat man in China ganz oft, Homestay, gefesselt bin, weil jetzt die Regenzeit auch stärker eingesetzt hat. Also am ersten Tag, als ich hier ankam, hat es richtig runtergemacht. Und dann habe ich gedacht, naja klar, ich kenne das ja aus Guangzhou, Regenzeit, ja, nicht so angenehm. Da hatte ich aber mehrere Tage, ich würde sagen fast eine ganze Woche, richtig gutes Wetter. Habe das auch genutzt dann gnadenlos, war am Wochenende dann auch hier in der Stadt unterwegs. Jetzt aber, ja, sieht man, dass die Regenzeit dann doch auch ihren Tribut fordert. Und da ist es dann einfach auch sinnvoller, nicht die ganze Zeit draußen rumzurennen. Wobei ich bin jemand, ich gehe jeden Tag, also mindestens eine Stunde gehe ich trotzdem irgendwie rauslaufen, Podcast hören. Ja, aber wenn gutes Wetter ist, sind es eben zwei oder auch mal länger. Sagen wir es mal so. Und dann macht es einfach Sinn, dass man sich auch ein bisschen auf Content fokussiert. Genau, das mache ich jetzt. Und ja, kommt zum dritten Tag der Roadshow, die eigentlich so ein bisschen unter dem Thema KI war. Und wir sind ins AI, also KI Village, also zu Deutsch das Dorf für künstliche Intelligenz gefahren. Muss aber direkt sagen, da war ich eher ein bisschen enttäuscht, weil das war so, wie man sich es eigentlich nicht wünscht, dass es eher so ein bisschen Museumscharakter schon fast hatte und jetzt eher so ein bisschen war, ja, was ist KI oder was gibt es so generell bei uns, aber es war jetzt nicht so wirklich interessant. Hier muss man einfach sehen, ganz viele Sachen sind immer unter dem Kontext Alibaba, Cainiao. Cainiao ist der Logistikarm von Alibaba. Aber was sie dort so ausgestellt haben oder auch uns präsentiert haben, war nicht so wirklich interessant. Übrigens in der Hinsicht auch so ein bisschen, also diese Stadt ist schon sehr dominiert von Alibaba. Sieht man auch, dass hier mehr Lieferfahrer von Ölemar sind, also dem ja, Lebensmittellieferdienst von Alibaba und natürlich auch so, dass die präsenter sind, dass man da einfach mehr Einfluss hat als jetzt in einer anderen Stadt, da ist natürlich Shenzhen mehr von Tencent geprägt ist, ist glaube ich ganz logisch und so wie ich vernommen habe und wahrscheinlich auch bald selbst erfahren werde, gibt es eben in Peking dann mehr Einfluss von JD, macht ja absolut Sinn. Ja, auf jeden Fall dieses KI-Village eher so ein bisschen enttäuschend und dann danach kam wieder so Besichtigung von einzelnen Unternehmen. Da war alles dabei und wir sind dann auch zu so Biotech-Firmen gegangen, wo man nie so richtig weiß, was man erwartet. Die erste war eine, die sich vor allem mit Impfstoffen, also doch auch mit Schnelltests, mit Impfstoffen und so weiter beschäftigt hat, direkt in Hangzhou sitzt, das war noch ganz interessant. Dann die zweite, das war eine, die eigentlich eher Recherche betreibt und das war auch so, also ja, das hätte man sich schenken können, ja, und dann sind wir da hoch und dann haben die noch ja, auf Anfrage eigentlich, muss man fast sagen, gezeigt, dass natürlich dort auch so Tiere haben, das heißt so Tiere, halt Hunde und so. Und ich bin da nur ein Stück mit rein und also es war ja, ziemlich abartig. Also vom Geruch her, ich habe nichts gesehen, wobei, da muss man sich nichts vormachen. Das war hygienisch und so weiter, war das absolut in Ordnung. Das haben wir ja bei uns auch, Tierversuche. Also das war jetzt nichts irgendwie Abartiges, wie man sich jetzt vorstellt mit China. Und die haben uns auch gesagt, und es war total glaubhaft, beziehungsweise, das haben nicht die uns nur gesagt, sondern auch der Chinese, der das organisiert hat, der selbst in der Schweiz lebt, der hat gesagt, das ist in China mittlerweile unfassbar streng, also gerade bei so Biotech-Firmen. Ich glaube, da sollten wir nicht die Ansicht vertreten, dass China da weit hinter uns ist, generell, wie man mit Tieren umgeht in Asien. Klar, das will ich jetzt nicht irgendwie schönreden, aber was solche Sachen angeht bei Firmen, das sind die Auflagen in China mittlerweile verdammt hoch und streng. Und ja. Und dann war schon so, ja, es war, glaube ich, so 11.30 Uhr, alle schon so ein bisschen, ja, merkst du, ne, diese, wie nennt man das, hangry, alle so ein bisschen schon eher mittags, im Mittagstief, im, nee, Mittagstief kommt ihr nach dem Essen, alle wollten eher zum Essen. Und an dem Tag war es auch schon relativ heiß. Ich habe allen auch gesagt, Leute, das hier ist erst der Anfang, wir sind noch in der Regenzeit, wartet mal ab, hier im Sommer, da geht's richtig rund, aber ja, Ich muss immer auch lachen, weil in Deutschland, das waren jetzt hauptsächlich Schweizer, gibt es ja immer dieses Wort schwül. Und bei uns ist so, ja, brauchen nur drei Wolken am Himmel zu sein und sagen alle, oh, ist heute drückend, ist heute schwül. Wer einmal in Asien war, in gewissen Gebieten, der wird das Wort schwül nie wieder so verwenden, weil was hier dann an Luftfeuchtigkeit in der Kombination mit der Hitze aufgefahren wird, ist ein ganz anderes Level, ja. Aber es war warm, du hast gemeldet, alles schon so ein bisschen. Und dann hieß es, ah nee, es gibt noch, also sie ist erst am Mittagessen und dann, nein, noch eine Firma, noch eine Biotech-Firma. Und du konntest alle wirklich nur dabei beobachten, wie sie am liebsten abgehauen werden. Und zugeben, auch ich fand es erstmal nicht so interessant. Aber, wie so oft, wenn du keine Erwartungen hast, dann kommt der ganz große Ausreißer in die positive Richtung. Das war auch so. Wir sind dann zu einer Biotech-Firma, die direkt neben den anderen eigentlich lag und wurden direkt von dem CEO begrüßt. Man muss dazu sagen, die war auch wirklich relativ klein. Es war im Prinzip ein Startup. Ja. Erstmal konnte er Englisch und das ist auch schon wieder fast ein Alleinstellungsmerkmal, muss man sagen. Und hat uns alle sozusagen persönlich begrüßt, hat auch eine kurze Vorstellungsrunde gemacht, hat sich wirklich Zeit genommen. Also der war nicht groß vorbereitet auf uns. Das war auch eher so, ich weiß gar nicht, nicht so wirklich groß geplant vorher. Und hat sich dann mit uns in den Konferenzraum gesetzt, hat auch dann ein bisschen was erzählt. Was die machen, war interessant. Im Prinzip vereinfacht ausgedrückt, laienhaft, die extrahieren Koffein, um damit Parkinson zu bekämpfen, beziehungsweise muss, glaube ich, korrekterweise sagen, um das Risiko für Parkinson zu reduzieren. Ich habe auch noch mal kurz Recherche betrieben. Also der Mechanismus ist wohl noch nicht wirklich vollständig verstanden, aber es wird vermutet, dass Koffein schützend auf Dopamin produzierende Nervenzellen wirkt. Ja, viel besser kann ich es, glaube ich, jetzt eh auch nicht ausdrücken. Also es hat eher eine präventive Funktion, ist nicht unbedingt als Therapie geeignet, wobei er gesagt hat, sie wollen mit dem Medikament eigentlich beides machen, also sowohl die Ursachen als auch die Symptome bekämpfen. Ist aber, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker. Auf jeden Fall, ja, verspricht er sich davon sehr, sehr viel. Und in China ist es schon noch ein großes Thema. Schätzungsweise sind ungefähr 3 Millionen Menschen in China an Parkinson momentan erkrankt. Das ist absolut natürlich die höchste Zahl der Welt. Gemessen zur gesamten Bevölkerung hält sie so an Grenzen. Aber wir haben eben auch den demografischen Wandel hier. Und man geht davon aus, dass in ungefähr 15 Jahren schon 5 Millionen Menschen betroffen sind. Also ja, schon etwas, was man auch ernsthaft angehen muss. Und natürlich ist dann so ein Unternehmen da auch ein Stück weit interessant. Und er hat dann natürlich auch so ein bisschen, wir hatten einen Biologen, ja, einen dabei, das war der Malaie. Ihr erinnert euch vielleicht, habe ich das erwähnt? Ja, es war einer aus Malaysia dabei, waren ja fast nur Schweiz, es war einer aus Malaysia dabei, der aber auch in der Schweiz lebt und der war eher so in diesem Bio-Umfeld. Und für ihn war das natürlich total interessant und er hat natürlich dann auch ganz viele Sachen gefragt und gemerkt, dass okay, der weiß genau, klinische Studien, bla bla bla. Ich, ja, war natürlich die ganze Zeit nur an irgendwelchen Finanzzahlen interessiert, habe dann auch nochmal gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Wann wollt ihr denn profitabel sein? Also jeder hat versucht, so ein bisschen sein Steckenpferd zu bedienen, seine eigenen Interessen egoistisch zu befriedigen. Und natürlich ging es auch so ein bisschen um die Finanzierung. Und da sagt er auch, es ist eben schon schwierig in China, da Kapital aufzutreiben. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen liegt es, glaube ich, daran, dass die Chinesen bei sowas sehr kurzfristig denken und sowas ja auch eher ein bisschen länger geht. Und dann ist einfach auch so, dass diese Kultur Venture Capital in China einfach nicht so ausgeprägt ist. Und ich glaube, viele Firmen, so wie wir auch, bekommen einfach Geld von der Regierung. Und um es mal vereinfacht auszudrücken, ist es so, dass eigentlich oft die Regierung so ein bisschen das ersetzt, was in den USA zum Beispiel komplett die Privatwirtschaft macht. Also zum einen natürlich teilweise finanzieren, zum anderen aber auch Regularien und so weiter bereitstellen. Und das war auch so das, was ich wirklich durchbekommen habe. Also du musst in diesem Bereich immer sehr gut mit der Regierung vernetzt sein. Selbst wenn du es schaffst, eigene Mittel aufzutreiben, du musst wirklich im Prinzip auch Leute kennen. Das sind dann meistens eher lokale Leute, die dich in irgendeiner Form begünstigen. Wir reden jetzt nicht unbedingt immer nur von Vetternwirtschaft, ja, sondern es geht wirklich darum, dass du eben überhaupt Genehmigungen bekommst, dass du entsprechend auch möglicherweise Ressourcen bekommst, dass du ja im Zweifelsfall einfach nur die Fördergelder bekommst oder die ja, Genehmigung für Experimente. Und das ist sicherlich etwas, was ein großer Unterschied ist zu den USA und was auch mir nochmal bewusst wurde. Und er selbst, warum konnte er so gut Englisch? Er war lange Zeit in den USA, hat aber auch gesagt, für ihn ist China momentan natürlich schon interessant, weil umgedreht die Regierung teilweise sowas eben auch stärker fördert, weil die Regierung hier das weiß und die wollen ja auch ein starkes Gesundheitswesen. Die wollen Fortschritt, die wollen Forschung und Entwicklung natürlich auch im Meditech, im Biotech-Bereich fördern und schaffen natürlich auch Anreize. Ja, es muss immer klar sein, das war ein absoluter Top-Mann, wie man sagt. Und der hätte auch in den USA so ein Unternehmen gründen können. Viele chinesische Unternehmen sind ja auch in den USA in dem Bereich oder zumindest an die Börse gegangen. Und wir wissen ja selbst, auch in Deutschland ist es so, viele lassen sich am Ende in den USA listen. Ja. Du hast einfach in den USA dafür ein ganz anderes Ökosystem. Ja. Du hast viel mehr langfristige Betrachtung. Du hast dort eine andere Investitionskultur, gut strukturierte Exits, ja, weniger nur auf diese kurzfristige Ebene ausgelegt. Du hast große Investoren, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, das ist ja nicht immer nur der Einzelne, der sagt, ja, okay, ich gebe dir Geld, ich habe ein bisschen was übrig, jetzt meine Frau nimmt. Aber das sind ja ganz andere Strukturen, ja, auch im Know-how-Bereich. Und ja, wenn ich gerade auf die Anfangsinvestitionen schaue, dann muss man eben sagen, schauen gerade die Chinesen halt immer so ein bisschen, ja, wie lange sind die Entwicklungszyklen? Und dann ist natürlich Biotech immer so besonders kritisch. Und dann geht es natürlich auch oft weiter mit Börsengängen. In China hat man da eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Hongkong ist oft zu groß, zu schwierig. Die versuchen zwar, das jetzt auch zu verbessern. Dann kann man über den Star Market gehen. Das ist eine Börse in Shanghai. Aber auch nicht ganz so einfach. Da hat man dann wieder sehr viel Druck bei den Forschungsvorhaben. Und ja, wie gesagt, wir sehen es ja auch, dass deutsche oder europäische Biotech-Firmen oft in die USA gehen, weil dort mehr Liquidität, Volumen ist, mehr Expertise, andere Kapitalstruktur. Und das ist sicherlich etwas, was dem Ganzen in China so ein bisschen entgegenwirkt, weil natürlich oft ist es am einfachsten dann eigentlich über ein IPO oder so ja auch an Gelder zu gelangen und auch natürlich an die Aufmerksamkeit mit, ja, ja. Aber wie gesagt, ganz, ganz interessant, ob sich das durchsetzt, keine Ahnung. Und bitte auch, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, hey, ich bin Arzt oder keine Ahnung, ich habe da mehr Expertise, Parkinson mit Koffein, Erik, das funktioniert nicht. Ich gebe ja auch nur wieder, was er im Prinzip gesagt hat. Und er sagt sogar, es gibt Studien, dass wenn ich jetzt eben eine gewisse Menge einfach auch an Kaffee trinke, dass ich dann allein schon diesem Risiko vorbeuge. Und ja, das gebe ich jetzt einfach mal so wieder, ob das dann so auch als Medikament entwickelt werden kann oder ob es vielleicht sogar schon was an anderer Stelle gibt. Ich habe ihn so verstanden, nein, anscheinend noch nicht so. Das muss man schauen. Ja, und er hat, ich fand es sehr interessant, er hat wirklich auch sehr, sehr offen geredet. Also auch alle Leute hier, man denkt immer so, selbst ich denke oft so, ah, sobald irgendwie regierungskritisch oder irgendwas kommt, nee, hat er ganz offen auch gesagt, wo liegen die Probleme. Und am Ende hat er einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, wenn es zu einfach wäre, dann macht man zu viele Fehler. Fand ich ein sehr simples Zitat, aber irgendwie was, wo ich sage, ja, tatsächlich. Ne? Also kann man, glaube ich, auch, egal ob man in der Geschäftswelt unterwegs ist oder im privaten Bereich, wenn die Dinge manchmal zu trivial sind und man zu wenig Aufwand in die Entscheidungsfindung investieren muss, dann ist man eher geneigt, Fehler zu machen. Also mit dieser doch dann eher wieder philosophischen Komponente, schließe ich für heute schon mal ab. Das war's von der Roadshow aus Hangzhou. Ich hoffe, das war für euch interessant. Wir haben ja angefangen mit eher dem Talentpool hier drüber zu sprechen. Wie stellt sich China dort auf? Dann in der zweiten Roadshow-Episode habe ich über Roboter ja gesprochen. Jetzt über das Thema KI eigentlich. Das war die Idee. Aber dann am Ende doch eher über eine Biotech-Firma, die natürlich auch mit KI zu tun haben. Ist, glaube ich, mittlerweile normal. Brauchen wir gar nicht mehr zu erwähnen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.